Vata.
Vasvata.
Vasvata.
Leuchtend.
Leuchtend.
Um Ihnen besondere Barmherzigkeit zu erweisen, zerstöre ich, der ich in Ihrem Herzen weile, mit der leuchtenden Fackel des Wissens, die aus Unwissenheit geborene Finsternis. Erläuterung. Als Sri Chaitanya in Benares das Chanten von Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare,
Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama,
Hare Hare verkündete, folgten ihm Tausende von Menschen. Prakashananda Sarasvati, ein sehr einflussreicher, großer Gelehrter des damaligen Benares, verspottete Sri Chaitanya und nannte ihn einen sentimentalen Schwärmer. Manchmal kritisieren Philosophen die Gottgeweihten, weil sie denken, die meisten Gottgeweihten befänden sich in der Dunkelheit der Unwissenheit und seien philosophisch naive Schwärmer. Doch diese Annahme ist falsch. Es gibt sehr große Gelehrte, die die Philosophie der Hingabe vertreten haben. Doch selbst dann, wenn ein Gottgeweihter aus ihren Schriften oder aus dem Wissen seines spirituellen Meisters keinen Vorteil ziehen kann, hilft ihm Krishna in seinem Herzen, vorausgesetzt, dass er sich in seinem hingebungsvollen Dienst aufrichtig bemüht. Folglich kann der aufrichtige Gottgeweihte, der im Krishna-Bewusstsein beschäftigt ist, nicht ohne Wissen sein. Die einzige Qualifikation besteht darin, dass man hingebungsvollen Dienst in vollem Krishna-Bewusstsein verrichtet. Die modernen Philosophen denken, dass man ohne empirische Analyse kein reines Wissen haben könne. Ihnen gibt der Herr folgende Antwort. Diejenigen, die im rein hingebungsvollen Dienst tätig sind, wird vom höchsten Gott geholfen. Selbst dann, wenn sie nicht sehr gebildet sind und über kein ausreichendes Wissen und von den vedischen Prinzipien verfügen. Das ist die Aussage dieses Verses. Der Herr teilt Arjuna mit, dass es grundsätzlich nicht möglich ist, die höchste Wahrheit, die absolute Wahrheit, die höchste Persönlichkeit Gottes, einfach durch Spekulieren zu verstehen. Denn die höchste Wahrheit ist so groß, dass es nicht möglich ist, sie zu begreifen. Oder zu erreichen, indem man einfach eine mentale Anstrengung unternimmt. Der Mensch mag für Millionen von Jahren fortfahren zu spekulieren, doch wenn er nicht hingegeben ist und keine Liebe für die höchste Wahrheit besitzt, wird er niemals Krishna, die höchste Wahrheit, verstehen. Nur durch hingebungsvollen Dienst kann die höchste Wahrheit Krishna erfreut werden. Und durch seine unbegreifliche Energie wird er sich dem Herzen des reinen Gottgeweihten offenbaren. Der reine Gottgeweihte trägt Krishna immer im Herzen. Und durch die Gegenwart Krishnas, der genau wie die Sonne ist, wird die Finsternis der Unwissenheit auf der Stelle vertrieben. Dies ist die besondere Barmherzigkeit, die Krishna seinem reinen Geweihten erweist. Weil die bedingte Seele seit vielen, vielen Millionen von Geburten durch den Kontakt mit der Materie bedeckt ist, ist ihr Herz immer vom Staub des Materialismus voll. Doch jemand, der sich im hingebungsvollen Dienst beschäftigt und ununterbrochen Hare Krishna chantet, wird sehr schnell von diesem Staub befreit und auf die Ebene reinen Wissens erhoben. Das höchste Ziel, Vishnu, kann nur durch diesen Mantra und durch hingebungsvollen Dienst erreicht werden, nicht durch mentale Spekulation oder Logik. Der reine Gottgeweihte braucht sich um seine materiellen Lebensnotwendigkeiten keine Sorgen zu machen. Er braucht keine Angst zu haben. Denn wenn er die Dunkelheit aus seinem Herzen entfernt, wird er vom Herrn automatisch mit allem Notwendigen versorgt. Da der Herr durch den liebenden, hingebungsvollen Dienst des Gottgeweihten erfreut ist. Dies ist die Essenz der Lehren der Bhagavad Gita. Durch das Studium der Bhagavad Gita kann man eine dem höchsten Herrn völlig ergebene Seele werden. und sich im rein hingebungsvollen Dienst beschäftigen. Wenn der Herr einen seine Obhut nimmt, wird man von allen materiellen Bestrebungen vollständig frei. Namo Vishnu Padaya Krishna Prashtaya Bhutale Shrimate Bhakti Vedanta Swami Niti Namine Namaste Saraswati Devi Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paskadyade Shatadine Jaya Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadha Shri Vashadi Gaur Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare Dieser Vers ist einer von vier Kernversen oder essentiellen Versen der Bhagavad Gita. Wenn ihr diese vier Verse der Bhagavad Gita aufrichtig versteht, wird Leid euch verlassen, wie Dunkelheit einen Raum, der von Licht erfüllt wird. Ich möchte euch die ersten drei dieser Kernverse vorlesen. Um dann zum heutigen Vers, dem vierten dieser vier Kernverse zu kommen. In diesem ersten Vers erklärt Krishna seine außergewöhnliche Position. Wenn du an Krishna denkst, Uwe, an was denkst du dann? Das ist der erste Gedanke. Erlösung. Interessante Frage, ne?
Allanziehend.
An deine Deities.
Was?
An deine Deities.
An meine Deities. Melanie, an was denkst du, wenn du Krishna hörst? Gut, also du hast eine Vorstellung von Krishna dann. Mhm. Was für eine, wenn wir fragen dürfen, oder ist das zu privat?
Also, mit der Flöte.
Mit der Flöte, ja. Genau. Einmal wurde Nina Hagen im ersten deutschen Fernsehen gefragt, ganz schnell, reim Sie was auf Goethe. Da sagte sie, Krishnas Flöte. Ganz einfach. Schlagfertig, nicht? Radha-Raman. Radha-Raman kennt sie auch gut. Sie ist eine sehr liebenswerte Person. Gut. So, in dem ersten Vers sagt Krishna also seine sagt er noch etwas anderes. Ihr seid nicht auf das gekommen, aber eure Antworten waren auch nice. Er beschreibt sich zunächst einmal. Ich bin der Ursprung aller spirituellen und materiellen Welten. Alles geht von mir aus. Die Weisen, die dies vollkommen verstanden haben, beschäftigen sich in meinem hingebungsvollen Dienst und verehren mich von ganzem Herzen. So, in dem zweiten dieser Chaturshlokis erklärt Krishna ein bisschen mehr, was diejenigen tun, die völlig im Krishna-Bewusstsein verankert sind. Er sagt, die Gedanken meiner reinen Geweihten weilen in mir. Ihr Leben ist völlig meinem Dienst hingegeben und sie erfahren große Zufriedenheit und Glückseligkeit, indem sie ständig sich gegenseitig erleuchten und über mich sprechen. Im nächsten Vers nun beschreibt Krishna, was er mit diesen Devotees tut, was er mit ihnen vorhat, wie er sich gegenüber ihnen verhält. Nicht? Im ersten Vers, wer ist Krishna? Im zweiten Vers, wurden beschrieben, was die Devotees, die Krishna verwirklicht haben, im Geiste haben. Es wurde gesagt, sie denken ständig an Krishna. Und jetzt wird beschrieben, wie sich Krishna gegenüber diesen Devotees verhält. Er sagt, denjenigen, die mir ständig hingegeben sind und mir mit Liebe dienen, gebe ich das Verständnis, durch das sie zu mir gelangen können. Und um den Punkt nochmal klarer zu machen, wie Krishna seinen Devotees ein Verständnis gibt, da müssen wir den heutigen Vers zitieren, um ihnen besondere Barmherzigkeit zu erweisen, zerstöre ich, der ich in ihrem Herzen weile, mit der leuchtenden Fackel des Wissens, die aus Unwissenheit geborene Finsternis. Krishna nimmt also aus unserem Herz die Unwissenheit heraus, wie die Sonne die Dunkelheit aus unserer Hemisphäre nimmt, unsere Weltkugel, wenn sie aufgeht. So, ich möchte euch hier den Begriff die leuchtende Fackel des Wissens ein bisschen mehr erläutern. Diese leuchtende Fackel des Wissens ist eine ganz interessante Angelegenheit, eine ganz interessante Fackel. Dieses Wissen, um das es hier geht, mit dem diese Fackel leuchtet und strahlt, ist ein Wissen, was nicht von materieller Natur ist. Es ist das Wissen, was die ursprüngliche Seele in sich hat und was deswegen Svatantra genannt wird. Es gibt zwei Arten von Wissen. Spirituelles Wissen, das Wissen, was die Seele hat und was von Gott gegeben wird. Und dieses Wissen wird Svatantra genannt. Und dann gibt es anderes Wissen, Wissen, was durch unsere Sinne und durch unseren Verstand erworben wird. Und das wird Indriya Paratantra genannt. Wissen, was also durch die Sinne erworben wird. Ich schaue zum Beispiel jetzt in meinen Zuhörerkreis und ich bin in der Lage, ein bestimmtes Wissen zu erwerben durch diese Sinne. Ich kann sehen, hat einen frisch gemachten Tilok auf, das sagen mir meine Sinne. Ich sehe manche von euch, deren Geist noch ganz woanders ist als der Vorlesung. Das ist die Vorlesung, sagen mir meine Sinne. Nicht? Ich sehe, dass da ein Hindu eine Uhr hat, auf der man anscheinend große mathematische Kalkulationen vollziehen kann. Nicht? Das ist Wissen, was ich durch die Sinne erwerben kann. Nicht? Das Wissen ist natürlich begrenzt durch die Wände zum Beispiel dieses Raumes. Ich kann aber dieses Wissen doch noch erweitern, auch über die Grenzen des Raumes hindurch, indem ich meinen Verstand benutze. Ich höre zum Beispiel jetzt Gaurav Shiromani in dem Hintergrund vom Deutschen ins Englische zu übersetzen und ich kann mir denken, oh, Gaurav Shiromani ist heute aber sehr gut in der Sprachkunde bewandert. Heute geht es ja sehr gut voran. Ich kann das überlegen. Oder ich höre jetzt ein Geräusch von draußen und ich kann denken, oh, da ist wahrscheinlich eine Straßenbahn vorangekommen. Also Wissen, was jenseits, sagen wir mal, den direkten Indriyas, den direkten Sinnen, was ich also nicht sehen kann, kann ich mit meinem Verstand versuchen zu ergründen. Nicht? So gibt es also Wissen, was durch die Sinne und den Verstand ergründet wird. Das ist beides materielles Wissen. Nun, das Interessante ist, dass dieses spirituelle Wissen, dieses göttliche Wissen in uns vorhanden ist. Du weißt alles, Bhakta Bhuk. Du bist voller Wissen, Melanie. Sat, Chit und Ananda, ewiglich voller Wissen und voller Glückseligkeit, weil wir als Seele ein Teil Gottes sind und Eigenschaften haben, diese göttlichen Eigenschaften, wie zum Beispiel Chit, Wissen. Ich habe eben gesagt, wir wissen alles, das ist nicht ganz richtig. Wir sind nicht allwissend wie Gott, auch als Seele nicht, als kleines Teil nicht. Aber unser Wissen ist weitaus, geht weitaus weiter als das, was durch unsere Sinne und durch unseren Geist zugänglich, was da zugänglich ist. Nun, was ganz Besonderes ist nun, dass dieses Wissen im Augenblick bedeckt ist. Wir kommen nicht daran. Es ist ungefähr so, als wenn, sagen wir mal, als wenn jemand einen Tresor hat. Ich glaube, im Tempel haben wir einen solchen Monster-Tresor, und da, sagen wir mal, eine schmackhafte Süßigkeit drin haben, in dem Tresor, aber den Schlüssel verlieren, dann gehört uns diese schmackhafte Süßigkeit, aber dadurch, dass wir den Schlüssel verloren haben, haben wir keinen Zugang zu dieser Süßigkeit oder dieser Uhr oder diesen seltenen Manuskript oder was immer wir da reingetan haben. Genauso ist es im Augenblick mit unserem spirituellen Wissen. Es ist da, aber weil wir so bedeckt sind, so verschlossen, könnte man auch sagen in Deutsch, haben wir nicht einen direkten Zugang zu diesem spirituellen Wissen. Nun, verschiedene Yogaschulen versuchen, oder spirituelle Traditionen versuchen, den Menschen nichts anderes zu geben als den Zugang zu diesem Wissen. Allerdings, und hier wird es interessant, ist dieses Wissen nur völlig zu verwirklichen in unserem Herzen, nicht durch eigene Kraft. Also es ist nicht durch eigene Kraft völlig zu verwirklichen. Wir können noch so sehr meditieren. Wir können noch so sehr spekulieren und uns Gedanken machen. Wir können noch so sehr um die Welt reisen und versuchen, Dinge kennenzulernen, Wissen zu kategorisieren und so weiter. Wir werden niemals durch eigene Kraft zu vollkommenem Wissen kommen. Wir können nur zu vollkommenem Wissen kommen, wenn wir den Schlüssel kriegen. Von Krishna. Wenn Krishna im Herzen erscheint und die Unwissenheit wegnimmt, dann liegt alles vor uns, so wie eine Landschaft, die am Tage von der Sonne erleuchtet wird. Das ist ganz, ganz wichtig im spirituellen Wissen. Wenn du dich einfach mit deinem eigenen Intellekt und deinen eigenen Bemühen voranpirscht, durch die Nacht der Unwissenheit, wirst du doch niemals in der Lage sein, ganz zur vollkommenen Erleuchtung im spirituellen Leben zu kommen. Den letzten Rest muss Krishna tun. Nicht? Deswegen gibt es in den Vedas einen sehr interessanten Vers. Mit stetiger Intelligenz sollte man hingebungsvolles Dienen entwickeln durch sorgfältige Verehrung mit dem des spirituellen Meisters. Man soll sich also bemühen, mit stetiger Intelligenz auch auf dem Pfad des Krishna-Bewusstseins. Und dann sollte man mit der geschärften Axt des transzendentalen Wissens die feinstofflichen Bedeckungen der Seele wegkauen. Nicht? Mit dem feinen Tomahawk des transzendentalen Wissens. Sollte man diese Bedeckung der Unwissenheit, die die Seele bedecken, versuchen wegzukriegen. Aber dann sollte man die Axt wegwerfen. Das heißt, du machst mit der eigenen Bemühung, mit der eigenen Axt, diese Bedeckung, die um die Seele geschlossen ist, wegkriegen, nicht? Ich weiß nicht, ob jemand mit Äxten umgegangen war. Ich hatte in meiner Jugend einen Tomahawk und habe damit manchmal Bäume versucht zu traktieren, also zu lösen, Holz wegzukloppen. Den letzten Rest jedoch kannst du der Unwissenheit, die dich bedeckt, kannst du nicht durch eigene Kraft wegkriegen. Das geht nicht. Krishna muss im Herzen erscheinen und es wegnehmen. Ich möchte das einmal ganz praktisch für uns relevant diskutieren. Ihr alle, wir haben heute sehr liebe Gäste aus Villingen-Schwenningen, höre ich. Nicht Villingen-Schwenningen? Ja. Da kommen manche die Bodhis her übrigens. Das ist ein gesegneter Ort. Das nimmt man nicht so wahr, wenn man da ein Mief der Stadt dahin trottet. Aber es hat schon was, diese Stadt. Ihr möchtet es noch nicht wissen, aber wir hier im Tempel, die wir leben, tun bestimmte Regeln für unser spirituelles Leben einhalten, die uns helfen, Fortschritte auf dem spirituellen Pfad zu machen. Zum Beispiel entwickeln wir die Eigenschaft der Barmherzigkeit in uns zu anderen und des Mitgefühls mit anderen, indem wir strikt auf Fleisch verzichten. Weil Fleisch bedeutet, da muss einer die Kehle hergeben. Nicht? Das muss man mal so sehen. Fleisch ist Mord. Tja. Wir sagen strikt allen Kaffee und Drogen, Haschisch und das weiße Pferd reiten wir nicht. Also alles tun wir nicht. Weil diese Drogen die Sicht vernebeln. Es ist genauso wie eine Linse. Wenn du durch eine Linse schauen willst und du tust da mit Farbspray was rauf, dann kannst du nicht durchsehen. So sind Drogen. Verfärben das Bewusstsein und die Wahrnehmung und werden deswegen abgelehnt von Menschen, die im spirituellen Leben fortschreiten möchten. Nicht? Wir entwickeln Sauberkeit in Gedanken und auch äußerlich, indem wir auf diese egozentrische und ausschweifende Sexualität verzichten. Es gibt Verheiratete von uns, aber die Mönche sind auch hier sehr strikt unter also die verheirateten Mönche, die bringen natürlich, die haben heiligen Projekte, also die bringen Heilige zur Welt, aber es gibt auch Mönche wie wir, die leben im Zölibat, nicht? Also wir versuchen so Sauberkeit, eine innere Sauberkeit zu entwickeln und wir versuchen Wahrhaftigkeit zu entwickeln, indem wir keine Form von Glücksspiel praktizieren. Denn es ist ein Betrug, dass man durch Glücksspiel etwas erreichen kann im Leben. Man muss sich schon anstrengen, das fällt nicht zufällig so raus. So, wir sind also bemüht, bestimmte Regeln und Regulierungen einzuhalten, um auf diese Art und Weise, sagen wir mal, materielle Wünsche zu reduzieren, zu schmälern. Aber ein letzter Rest von materiellen Anhaftungen bleibt bestehen, selbst wenn man sich sehr strikt bemüht, mit Regeln und Regulierungen sein Leben zu tun. Keiner kann, glaube ich, behaupten, dass er so leicht frei ist von dem Wunsch nach Sexualität. Das durchdringt den ganzen Körper, diese Anhaftung. Also das Blut, beschrieben, wird durchdrungen von dieser Anhaftung. Ja, wie Luft ein Gebäude durchdringt. Das ist da. Eine sehr starke Verkettung und Anhaftung ans materielle Leben. Es gibt viele solche, es gibt viele Dinge, wo man sich bemüht, das war jetzt nur ein Beispiel, Dinge zu überwinden, aber den letzten Rest der Anhaftung, der ist noch da. Dieser Geschmack. Das ist, in Indien haben wir das oft, da gibt es in Kerosinlampen, die mit diesem Kerosintreibstoff betrieben werden. Dieses Kerosin riecht total intensiv, richtig aufdringlich und widerlich eigentlich. So, selbst wenn die Lampe aus dem Raum entfernt ist und woanders hingestellt wird, bleibt dieser Geruch vom Kerosin noch in der Luft schweben, in der Luft hängen, sagt man auch. Genauso ist es, wenn ein Mensch sich bemüht, mit eigener Kraft Fortschritte zu machen. Ein Rest von Anhaftung wird immer noch da bleiben. Diesen Rest können wir nicht durch eigene Kraft wegbringen. Denn dieser Rest oder diese materielle Anhaftung, die haben wir gewonnen durch tausende von Jahren Geburten in der materiellen Welt. Ihr müsst immer erinnern, ihr seid nicht zum ersten Mal in einem physischen Körper. Ihr habt nicht zum ersten Mal einen materiellen Geist, der versucht, in dieser Welt Glück zu finden und Leid zu vermeiden. Wir bringen das durch tausende von Leben mit und bringen deswegen in unser Leben bestimmte Einstellungen, könnte man sagen, oder bestimmte Haltung mit sich. Es gibt einen Grund, warum Wuk so ist, wie er ist. Es gibt einen Grund, warum, also ich will jetzt nicht das so persönlich, eine bedingte Seele bestimmte Bedingtheiten hat, bestimmte Wünsche. Die sind zum Teil entwickelt über lange, lange Leben. Das ist sehr schwer, die wegzukriegen. Ich habe einmal, ich weiß nicht, ob ihr den modernen Schlagersänger Boy George kennt, ob es jetzt wahr ist oder nicht, ihm hat ein so ein Seher gesagt, dass er ist ja, wie soll ich mich das jetzt vornehm deutsch ausdrücken, ist homosexuell bis zum es geht nicht mehr. Man sagt dazu im gemäßigten Deutsch ein warmer Bruder. Dem wurde also im vorangegangenen, dem wurde gesagt, dass er im vorangegangenen Leben eine Prostituierte war, die eine fantastische Tänzerin war und die viele, viele Männer befriedigte und auch, aber doch einige dann doch nicht befriedigte, und die ist jetzt wiedergeboren. Im nächsten Leben hat er also diese Taten und diese Einstellung und diesen Geist, den hat er mit in ein nächstes Leben genommen, sodass er jetzt ganz begierig ist auf Männern und die Männer ihn verfolgen, die also ebenfalls zur Rosa Front gehören, sagt man glaube ich auch, und so weiter. Ich will das nicht verurteilen, ich glaube, das sind Namen, die sind hoffentlich keine verurteilenden Namen. Nicht? Das ist also karmisch bedingt, dass diese Neigungen da sind. Oder dass jemand so einen unglaublichen Wunsch hat, zu spielen, also Fußball zu spielen. Oder soll. Und die sind sehr, sehr schwere Dinge rauszukriegen. Man könnte auch sagen, es ist so unsere bedingte Natur. Zum Beispiel, manche von uns haben so die Neigung, andere ein bisschen zu pushen, sagt man im anglifizierten Deutsch, nicht verenglischten Deutsch. Oder haben ein heftiges Temperament. Das sind Dinge, die über einen langen Zeitraum erworben sind. Manche von uns haben Verständnisschwierigkeiten in bestimmten Punkten. Da entschuldigen sich also jedes Mal und sagen, das kann ich nicht verstehen. Sorry. Es bestehen Gründe dafür. Nicht? Wir sind bedingt. Man nennt diese Bedingtheit, Bhaktivinoda gesagt, es ist Prejudice. Prejudice in Deutsch heißt so viel wie ein Vorurteil, aber das ist noch mehr mit gemeint. Das ist die Bedingtheit, die jeder von uns mit hat. Das ist sehr, sehr, sehr schwierig zu überwinden. Im Indischen sagt man, es ist schwieriger, einen Charakter zu verändern, als den Berg, den Mount Everest wegzuschieben. Habt ihr schon mal versucht, den Mount Everest wegzuschieben? Das ist ganz schön schwer. Selbst für Gopinath, der sehr stark ist, kann ich mir vorstellen, wenn du dich zum Mount Everest begibst. Sehr schwierig, das aus eigener Kraft zu machen. Diese Bedingtheiten, dieses Svabhava, heißt es in Sanskrit, zu verändern. Diese tiefe Bedingtheit, die sich über diese Kruste, die sich über mehrere Leben bedeckt, gebildet hat über die Seele. Da kannst du nicht deinen kleinen Tomahawk des analytischen Wissens nehmen. Das ist recht lächerlich. Deswegen tut Krishna hier in diesem Shloka, in diesem Vers, dieses wichtige transzendentale Verständnis geben. Te shamevanukampatam aham agyana yantamaha. Um ihnen besondere Barmherzigkeit zu erweisen, zerstöre ich, der ich in ihrem Herzen weile, mit der leuchtenden Fackel des Wissens, die aus Unwissenheit geborene Finsternis. Krishna mit anderen Worten, die Acharyas sagen, wie eine Biene, die in eine Lotusblume eindringt, und die dann so krabbelnd so die Lotusblütenblätter, oder wie sagt man, die Blütenblätter der Lotus so wegnimmt. So geht Krishna sehr zart in unser Herz hinein. Dort tut das spirituelles Wissen geben und diese Unwissenheit von uns wegnehmen. Prabhupada sagt, Tesham heißt ihnen. Wer sind diese ihnen? Also ihnen erweise ich besondere Barmherzigkeit, sagt Krishna. Wer sind diese ihnen? Nicht alle sind diese ihnen. Wenn Krishna die Unwissenheit aus dem Herzen einer Person wegnimmt, muss man verstehen, dass das, welche sind die besondere Barmherzigkeit des Herrn gekriegt haben. Man sollte deswegen nicht denken, dass diese Devotees weniger intelligent sind. Ich führe sie nämlich. Keine Unwissenheit mehr, sagt Krishna. Und vertreibt dann die Unwissenheit. Wie kann ein Devotee also in der Dunkelheit der Unwissenheit sein? Dieser Vorwurf ist widerlegt. Nicht? Und Srila Prabhupada gibt ein praktisches Beispiel von Gurkeshwar Das Babaji. Er sagt, hier, er ist ein Devotee, sagt Krishna. Um ihm meine besondere Gunst zu zeigen, Tesham Evanukampatam, da gebe ich das Licht des Wissens, das Searchlight, wie sagt man in Deutsch, Searchlight, so ein Suchscheinwerfer, nicht? Den Suchscheinwerfer des Wissens, dass man das finden kann damit. Suchscheinwerfer, den kann man so rüber über eine lange Entfernung richten. So richtet Krishna diesen Suchscheinwerfer in unserem Herzen auf diese ganze Unwissenheit, die uns durch Jahre und Jahrtausende, Millionen von Geburten bedeckt und bringt die ganze Dunkelheit weg. Nicht? So ein großer Suchscheinwerfer, kennt ihr das? Manchmal, wenn so, habe ich gesehen im Kino, Richard Burton und so, Der Spion hieß der Film, glaube ich, als ich noch jung und in Maya war. Nicht? Da war dann so, da riss dann einer aus dem schlimmen Diktatur. Harry Venu, weiß auch, der war von der ehemaligen Ostdeutschland, da gab es auch Suchscheinwerfer. Und der riss also aus, ging da über eine Mauer weg und links und rechts knallten ihm die Telamine um die Ohren, und er macht so einen Lärm Und dann haben die diesen Suchscheinwerfer auf ihn gerichtet, war total dramatisch. Und haben ihn dann schließlich gefunden und losgeschossen. Und dann stürzte er zusammen. Weiß ich noch genau. Und dann nächsten Zehenschnitt saß er freudig mit seinem Bekannten und aß eine Kartoffel. Was er gemacht hatte, als er merkte, dass der Suchscheinwerfer ihn erreichte, da hat er so von sich hat er so einen Mantel wohl und da in so einem Gerüst drin, der hatte dann hingetan und ist schnell weggewitzt, hat sich hingelegt und hat den Stock reingetan und dann haben sie den Mantel umgeschossen und dachten, er sei gestorben und dann ist er weitergeflüchtet, der Spion. So, Suchscheinwerfer, das ist hier unser Thema. Das spirituelle Wissen wird Krishna findet in unserem Herzen diese Unwissenheit, diese letzte kleine vielleicht noch, diese letzte gemeine Anhaftung, die wir haben in unserem Herzen und erleuchtet das. Und die wird kein so einen Trick machen können, wenn Krishnas Suchscheinwerfer aufgeht. So. Ihr möchtet jetzt fragen, ja, ich bin jetzt 5 Jahre dabei und bei mir ist noch nicht die Unwissenheit vom Herzen weg. Das hat noch nicht geklappt, was du hier sagst in der Vorlesung. Ja, schöne idealistische Worte am Abend bereiten Kummer und Sorgen am Morgen. Let's be realistic. Die Sache ist, Krishna spricht hier von den ernsthaften Devotees. Es gibt 2 Arten von Devotees. Es gibt sogenannte Dharmadvajas. Das sind welche, die äußerlich wie Devotees sind, sich anziehen, nicht, aber innerlich nicht. Gestern waren wir in Karlsruhe eingeladen auf einer Lärmmusik, also eine Straight-Edge-Musikveranstaltung. Es war sehr positiv, die Veranstaltung. Die Devotees haben, eine sehr bekannte Devotee-Band hat gespielt und da waren viele junge Leute, die waren genauso angezogen wie wir. Hatten auch Neckbeats, nicht Gopinath? Seeker, manche hatten farbige, orange, rot und so weiter, nicht? Und ich dachte, toll, die Devotees, plötzlich hat der eine dann so eine große Bierflasche genommen und gluck, 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 gluck runtergetragen. Das ist ein typischer Dharmadvaji gewesen. Der ist nach außen wie ein Spiritualist im Herzen, aber hat dann eine Bierflasche. Das ist sehr, sehr weit vertreten, die Dharmadvajis. Die gibt es in allen Bewegungen und glaubt nicht, dass es sie nicht auch im Krishna-Bewusstsein gibt. Viele. So diese, wenn man auf der einen Seite so festhält an seiner Bierflasche im Herzen und auf der anderen Seite sich gibt, dann ist man ein zweigeteilter Devotee. Ist man noch nicht integer. Krishna-Bewusstsein, also dieser Effekt, dass Krishna im Herzen die Unwissenheit vertreibt, geht nur, wenn man sich von dieser Art des Selbstbetruges und des anderen Betrugs erlöst. Und dieser Wunsch, wirklich den letzten Rest so rauszukriegen, den kann man nur entwickeln in der Gemeinschaft von fortgeschrittenen Devotees. Wenn wir fortgeschrittene Devotees mit ihnen Gemeinschaft pflegen, dann kommt dieser Wunsch in unserem Herzen auf. Wir können noch ein bisschen nachhelfen, indem wir manchmal ein paar Entsagungen praktizieren. Nicht zu viel essen zum Beispiel oder am Ekadasi fasten. Mit Kadesi fasten müssen wir auch wissen, man kann sich da auch wieder selbst betrügen, dass man zum Beispiel sagt, ich faste heute und morgen werde ich 2 riesengroße Bleche mit Pizza essen. Nicht? Das ist nicht richtig, weil der ist im Herzen die Pizza. Obwohl man äußerlich fastet, ist im Herzen die Pizza. Nicht? Es kommt drauf an, was du hier hast. Nicht so sehr, was du in der Kleidung hast. So, diese Sache kommt, man kann dazu nur kommen, diese Ernsthaftigkeit zu entwickeln, indem man wirklich einen Devotee findet und dem, zu dem man sich hingeben kann und da wirklich Service macht. Und dann kriegt man irgendwann seine Gesinnung. Dann legt man die alte Gesinnung oder die alte bedingte Natur oder diese alte Mörtel-Charakter, dieser bröcklige Kali-Jugling, den wir so in uns tragen, nicht? Den legt man ab und dann kommt wie der Prometheus aus der Asche, nicht unsere eigentliche spirituelle Natur besser zum Vorschein. Yes. So, Krishna will Ernsthaftigkeit sehen. Und dann, wenn er diese ernsthafte Haltung im Herzen eines Devotees sieht, kommt er wie eine Blume in eine Lotus, wie eine Biene in eine Lotusblume und bringt die ganze Unwissenheit des materiellen Daseins weg. Ja, ja. Ach, Krishna. Wie Prabhupada hier sagt. Sehr nice, wie Shiva Prabhupada das hier ausdrückt. Habe ich das mir eingebildet? Na? Das hat er an einer anderen Stelle jedenfalls gesagt, dass das Herz eines Devotees wird zu einem Darm. Was ist denn Darm? Darm ist ein Ort, wo Krishna erscheint. Nicht große Devotees, man sagt, Ganta Svena Gadabrita. Oh, du bist, so sagt man zu einem großen Niveau, du bist wahrlich ein Ort des Pilgerns. Du bist selber ein wandelnder Pilgerort. Warum? Ja, ein Pilgerort, was macht ein Pilgerort zum Pilgerort? Da hat Krishna, ist da erschienen, Gott ist da erschienen, oder ein großer geweihter Gott ist dort erschienen. Und es hängt noch in der Atmosphäre, diese Göttlichkeit. Deswegen, wenn man da hingeht, kriegt man sofort einen Anstoß zum spirituellen Leben. Nicht? Wer zu einem heiligen Ort geht, so heißt es, kriegt die Kraft, die Wüste des materiellen Daseins zu überqueren. Kriegt so einen Ansporn, einen Anstoß. So ein Gottgeweihter trägt Krishna im Herzen. Flitze. Im Herzen. Deswegen ist er ein wandelnder Pilger. Und wenn man ihn trifft, kriegt man einen Anstoß, im Krishna-Bewusstsein voranzukriegen. Dann kriegt man so einen Anstoß von einer bedingten Natur wegzukommen. Dann geht das Leben los. Die Gottgeweihten sind im wahrsten Sinne des Wortes anstoßend, nicht anstößlich, das ist wieder was anderes. Anstoßend, nicht? Die anstoßenden Gottgeweihten. Jeder von uns sollte so ein anstoßender Gottgeweihter sein, dass jeder, der mit ihm in Kontakt kommt, blum, einen gewissen Anstoß kriegt. Blum, und auf diese Weise im spirituellen Leben Fortschritt macht. Wenn man jemand werden will, der auch spirituelles Wissen verkündet, muss man Anstöße setzen. Blum. Blum. Sodass die bedingten Seelen auf die Spur kommen, sich ein bisschen sozusagen zu bemühen auf dem spirituellen Pfad. Aber das ist halt das Geheimnis der anstoßenden Gottgeweihten. Die anstoßenden Gottgeweihten tragen Krishna in ihrem Herzen, was ein heiliger Dharm geworden ist, wo Krishna gegenwärtig ist. Der Vers nochmal. Um ihnen besondere Barmherzigkeit zu erweisen, zerstöre ich, der ich in ihrem Herzen weile, mit der leuchtenden Fackel des Wissens, die aus Unwissenheit geborene Finsternis. Hare Krishna, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Habt ihr zu diesen Themen noch Fragen, die euch bewegen? Entschuldigung, ich komme schon dran, danke. Fällt dir?
Die Trennung zwischen dem Geist und der Seele nicht.
Mhm. Gut, ich wiederhole das nochmal für die kassettenhörende Nachwelt. Die Frage ist, wie ist die Trennung zwischen Geist und Seele zu verstehen? Da könnte ich jetzt 3 Stunden drüber sprechen, denn ich habe gerade ein Seminar über Psychologie und Spiritualität gegeben. Ich möchte es kurz zusammenfassen. Der Geist und die Seele sind voneinander verschieden, wie der Passagier auf einer Kutsche und die Zügel. Die Kutsche, die Sinne, die du hast, Augen, die zur Form, die Form wahrnehmen, Ohren, die den Klang wahrnehmen, sind wie Pferde. Nicht? Die ziehen ein. Menschen, zum Beispiel Menschen, die ihre Sinne nicht kontrollieren können, sind heute Abend in der Heidelberger Altstadt und gehen da nach den Formen, schöne Frauen und schöne Männer, die sie anlangen wollen. Sie gehen nach den Klängen, schöne Beethoven-Musik oder was immer sie da hören heute Abend. Die Intelligenz, die du hast, ist wie der Wagenlenker, der Kutschenlenker. Und der Geist oder das Denken, das ist jetzt sehr wichtig, ist wie die Zügel. Nicht? Die Intelligenz sagt zum Beispiel, ja, heute sollten wir mal ein bisschen sehen, was gut für uns ist. Vielleicht sollten wir ein ausgesprochenes Friedenskonzert besuchen, zum Beispiel. Die spirituelle Intelligenz würde sagen, ja, heute sollten wir tun, was gut für uns ist. Vielleicht sollten wir mal zum Tempel gehen. Mal einfach spirituell etwas aufteilen. So, die Intelligenz ist also der Wagenlenker und sie lenkt die Sinne durch das Denken, durch den Geist, durch den Verstand, der ist sehr subtil. Und die Intelligenz sagt so, dann macht der Geist, akzeptiert bestimmte Dinge, die vorteilhaft sind und lehnt verschiedene Dinge ab, die nachteilig sind, um das zu erreichen, was die Intelligenz festgelegt hat und dann gehen die Sinne. Du kannst zwischen dem Geist und den Sinnen ist eine Verbindung. Zum Beispiel stell dir vor, ein Mensch denkt an einen Tiger in der Nacht. Nicht? Taucht im Geist auf und plötzlich, da ist eine Verbindung zu den Sinnen, die Lungen kontrahieren sich, die Stimmbänder kommen durchaus auf Hochformat und schreien alle möglichen Heiligen um Hilfe an und so weiter und so fort. Geist und die, und wo ist jetzt die Seele bei dieser Analyse? Die Seele ist der Passagier. im Wagen dieses, dieser Kutsche, die wir haben, diese Kutsche des Körpers. Und manchmal ist es eine Höllenfahrt. Ich muss mich immer daran erinnern, wie in Wien, da ist dieser, kennt ihr diesen Spinnacker? Spinnacker, das sind diese weißen Hengste werden da vorgetan, schwarze Kutschen, sieht wahnsinnig altertümlich aus, wie in der guten alten Zeit, und da können Touris rein, also die Touristen rein und sich durch die Kärntner Straße ziehen lassen und denken, sie sind im Mittelalter und sich romantisch fühlen dabei. So einmal habe ich das gesehen, da ist so ein Spinnacker mit, da waren zwei Pferde, der ist plötzlich losgaloppiert und die Kutsche schlingerte hinterher und die Pferde waren wild und der Kutscher war total nervös geworden und hielt sich fest und das junge Brautpaar schrie Halleluja und so weiter. Das war eine absolut dramatische Szene, die da geschah. Nicht? So ist es im heutigen Leben sehr oft. Die Sinne sind verrückt geworden bei vielen Menschen. Die wissen nicht, was getan werden sollte und was nicht getan werden darf und ziehen den ganzen Menschen, den ganzen Kerl oder die ganze durch ein horrorhaftes materielles Leben. So der Geist, die Seele ist da und er fühlt sich nicht wohl. Ich muss gelinde ausdrücken. Vielleicht kennt ihr das aus eurem Leben auch. Dass man im Leben einen Weg geht und eine nagende Unzufriedenheit spürt, die schließlich fast die aufgelöst werden muss, sonst ist sie fast lähmend. Ja. So der Geist ist also, da ist so der Verstand oder das Denken mit gemeint. Ist nicht, ich weiß, im Abendland sagen wir oft, die zum Beispiel sagen wir, das Fleisch ist willig, aber der Geist ist willig und das Fleisch ist schwach und meinen oft die Seele damit, mit dem Geist. Aber ihr könnt auch Verstand da reinsetzen. Im Englischen ist es Mind, das Wort Mind. Und Geist im Englischen ist oft Spirit, also oder Spiritual Soul, was wir auch benutzen. Das war ein, ich konnte nicht vorstellen, dass wie die Gita, diese Heiligen Schriften ins Deutsche übersetzt haben, wie wir da sagten. Also der Geist, gerade dieser Mind, das Wort dazu finden, da, wir haben Monate darüber diskutiert. Sollen wir jetzt, was sollen wir jetzt nehmen dafür ein Wort? Wir haben uns für Geist entschieden. Gut. Deswegen solltest du, oder sollten wir spirituelles Wissen annehmen, ha? Mit unserer Intelligenz verstehen, da muss man, das ist ein Thema, wo wir unsere Intelligenz drauf richten können. Computerwissenschaft, das ist nicht das, was wir mit unserer Intelligenz, das ist noch im Bereich des Indriya Paratanta Wissen, also das Wissen, was nichts Transzentales, sondern was für die Sinne erschlossen ist, ist ein sehr enges, in einem sehr engen Wissenskreis. Du solltest deine Intelligenz nehmen und sie erleuchten lassen von diesem spirituellen Wissen, was in den Heiligen Schriften zum Beispiel gegeben ist. Und dann solltest du mit dieser spirituellen Intelligenz anfangen, dein Leben in die richtige Bahn zu richten. Wirst du zu deinem Ziel ankommen, die Seele wird zu ihrem Ziel ankommen. Aber wenn die Intelligenz und der Geist völlig unter der Kontrolle der wild gewordenen Pferde besteht, Wild Horses, nicht? Dann ist es sehr schwierig, Fortschritte zu machen. Sollte die Intelligenz nehmen, spirituell wissen, und das an das Ende des Weges von Geburt und Tod kommen. So wird gesagt. Katha Upanishad. Noch jemand? Gaura Bhavani.
sagt, man muss sich erstmal von dem Selbstbetrug befreien.
Ja.
Aber jetzt, was hilft einem denn dabei, das zu erkennen, dass man sich gerade selbst betrügt, wenn man in der eigenen Wahrnehmung so sehr vertraut?
Man muss Informationen von außen kriegen, das stimmt. Unsere Sinne, selbst, wir schauen ja durch Augen, die schon getrübt sind, in uns hinein. Es gibt eine sehr interessante Geschichte. Es gab einmal einen Mann. Toll, jetzt kommt eine Geschichte. Dieser schaute in einen Spiegel, der so, jeden Tag in einen Spiegel, der so gewölbt war. Und sah sich in dem Spiegel. Er sah aber sehr beautiful aus, sehr wunderschön. Denn er war abgrundtief hässlich. Wie sagt man, abgrundhässlich. Es war wirklich hässlich. Aber weil er den Spiegel hatte, der so ein Spiegel mit erheblichen Dellen drin, wenn man so sagt, so sagen kann, sah er wunderschön aus. Der sah sich immer, oh, toll. Toll. Und so weiter. Eines Tages nun begab es sich, dass jemand ihm einen Kristallspiegel gab, der total akkurat das Wissen wiedergab. Und er sah, wie ihn eine abgrundtief hässliche Fratze entgegenstarrte. Guckt, dreht er den Spiegel so weg und der Spiegel gibt das richtige Wissen von der Wirklichkeit dar. Dann schaut er nochmal seinen Spiegel. Also ich sehe jetzt toll aus, aber mal sehen, wie. Oh, das sieht ja alles ganz gewölbt aus, diese Wirklichkeit. Was machen? Er nahm den schönen, richtigen Spiegel und zerhieb ihn auf den Felsen. Sehr oft ist es so, dass wir in der Gemeinschaft von Gott geweihten plötzlich darauf hingewiesen werden, dass wir schlimme Anathas im Herzen haben. Die sagen plötzlich, oh, du kleiner Kontrolletti zu uns, nicht? Oder sie stellen fest, gerade Sadhus, die Votis, sprechen manchmal sehr hart und wir sehen das und denken, nein! Und Bhakti Siddhanta Sarasvati Thakur hatte gesagt, die Worte eines wirklichen Heiligen sind sehr scharf. Sie sind wie ein Opfermesser. Kennt ihr die? Das sind keine kleinen, kleinen Schweizer Offiziermesser. Kennt ihr diese, sollen die besten Messer der Welt sein, sagt die Propaganda. Richtig so Heavy Knives. Und wenn die dann kommen auf den Ziegenbock unserer Unwissenheit, nein, nicht. Und dann weichen wir zum Teil aus. Das liegt daran, dass die Devotis uns immer als spirituelle Seelen sehen. Als Teile Gottes. Sie sagen zu uns, oh, Kind der Unsterblichkeit, mache dich auf den Weg nach Hause. Du bist noch so gefangen in Illusion. Und wir wollen das nicht hören. Ist auch schwer zu hören. Nicht? Es gibt in der klassischen Literatur Don Quixote. Das ist eigentlich, ich habe mich jetzt aufklären lassen, um das Beispiel richtig zu gebrauchen, von einer Literaturwissenschaft. Ne? Don Quixote kennen wir nur als den Blödmann, der mit der Lanze gegen die sich drehenden Windflügel galoppiert und dann schwer einen Knochenbruch kriegt und im Bett von seinem Diener gepflegt werden mussten. Aber Don Quixote ist eine tragisch-komische Person in der Literatur. Und zwar ist er ein spanischer Edelmann in einer falschen Zeit. Er hat die ganzen Werte, diese Galanterie, sagt man, glaube ich, eines Edelmannes in eine Zeit mitgebracht, die dekadent geworden ist und nicht auf diese Werte achtet, die damals herrschten. Und er trifft also in dieser Zeit eine Prostituierte, die richtig heavy ist. Also, ihr seid alle so gute Menschen, ihr kennt bestimmt keine. Also, ich habe mal zu einer gepredigt. Gut, dass ich jetzt nicht mehr die kenne. Also, die hat sich auch umgebracht. Ich habe ihr versucht, so zu helfen, aber die hat so enttäuscht. Also, die sind so. Die sind, aber das darf man ihnen nicht übel nehmen, die sind verbittert einfach. Und die war so richtig so eine von der Heavy-Sorte. Ihr Männer, ihr Schufte, wenn ihr mich haben wollt, dann kauft mich doch für eine Stunde. Nicht? Und so das spricht die richtig, also richtig so. Und er spricht sie dann an, kommt so zu ihr hin und sagt: O Dulcinea, die heißt wohl die Unmögliche und so, und er redet sie an mit: O Dulcinea, du Göttliche. Und sie denkt: Was? Quatsch. Du verrückter Liebhaber, und wird ganz sauer auf ihn. Nicht? Nun aber, er sitze immer als jemand, der letztlich ein Teil Gottes ist. So sieht er sie. Und schließlich, weil er so persistent ist, so dran bleibt, verändert sie ihr Wesen. Sie nimmt von bestimmten Sachen Abstand und sie wird richtig eine Lady und sagt: Du bist meine Lady. Und er meint nichts Böses, also er will sie nicht irgendwie dann doch noch in einem. Er sieht sie in einer ganz. Er will ihr helfen, richtig helfen. So, dann kommt ein Ausrutscher und dann kommt es zu dieser Szene, dass er auf dem Sterbebett ist. Und sie kommt gerade von ihrem Ausrutscher, ist ja unerheblich, was es war. Und dann, bevor er stirbt, flüstert er ihr so ins Ohr, holt sie so ganz dicht dran. Seine Stimme ist ganz schwach. Er sagt: Vergiss nie, dass du Dulcinea bist. Nicht, dass du göttlich bist. Und dann gibt ihr das so ein Kick, ein Anstoß, das war unser Wort, dass sie ein für alle Mal von ihren schlechten Verhaltensweisen, ihren unheilbringenden Verhaltensweisen absieht und eine Lady wird. Also, soweit die Weltliteratur. So sieht uns auch der spirituelle Meister. Du bist doch eine Seele, warum machst du denn diesen Quatsch? Warum machst du denn diesen Unfug? Manchmal stört uns das total. Warum denkst du denn jetzt so verstrickt? Hör doch mal auf. Und du verstehst mich nicht, entringt es uns unserer leidgeprüften Brust. Nicht? Und so weiter. Das ist manchmal heavy. Ich weiß, in meiner Beziehung zu Prabhupada war das manchmal heavy. Ja, aber das ist, wie vielleicht auch sonst nochmal was werden kann. Gut, dann denke ich, sind wir an ein natürliches Ende gekommen. Wir sitzen ja auch schon lange hier. Vielen Dank nochmal fürs Zuhören. Wenn ihr euch du wolltest noch was? Als ich deine Hand hoch. Ach so, zu Kevin da. Ja, genau. Wenn euch interessiert, wie die anderen drei Verse von der Bhagavad Gita erläutert werden, das sind ja Chatur-Shlokis, vier Kernverse. Heute haben wir diesen Vers 11 genommen. Soll man sagen, wollen wir Kassetten rausbringen und auf den. Die Devotees, die gerne Kassetten hören, könnt ihr es dann hören. Gut. Hare Krishna. Srila Prabhupada ki jai. Sri Sri Gauranitai ki jai. Gaur Premanandi Hari Hari Bol.
His Divine Grace, Satchidananda Swami ki jai.